Henrik, wir sitzen hier bei 30 Grad im Schatten, machen einen Podcast, aber das kriegen wir hin. Du bist ein interessanter Mann, du bist Künstler, aber du warst nicht gleich am Anfang deiner Entwicklung der große Künstler, sondern du hast ganz viele Dinge gemacht, du hast Wandlungen durchlaufen in deinem Leben, wie so viele Menschen. Begonnen hat das Ganze in Magdeburg. Da bist du in den 50er Jahren, glaube ich, mit deiner Familie in den Westen rübergegangen.
So ist es.
Wie ist das abgelaufen?
Jetzt hat es gerade gepiept hier bei mir.
Ja. Was sagst du als Künstler zu unserem Logo?
Er startet schon, ne? Aber ja, sonst können wir ruhig machen.
Was sagst du zu unserem Logo?
Ach so, Inside Herz, also vom Herz her, Inside Tetnam. Ist gut, finde ich gut.
Ja?
Ja.
Können wir noch mal ein Bild draus machen?
Doch, ganz gut.
Okay. Also, es läuft alles. Gib dir nachher eine.
Ich habe eine. Ach so, nicht von dem, sondern von deiner. Okay.
Henrik, wir sitzen hier bei 30 Grad im Schatten, machen einen Podcast, aber das kriegen wir hin. Du bist ein interessanter Mann, du bist Künstler, aber du warst nicht gleich am Anfang deiner Entwicklung der große Künstler, sondern du hast ganz viele Dinge gemacht. Du hast Wandlungen durchlaufen in deinem Leben, wie so viele Menschen. Begonnen hat das Ganze in Magdeburg. Da bist du in den 50er Jahren, glaube ich, mit deiner Familie in den Westen rübergegangen.
So ist es,
Wie
ja.
ist das abgelaufen?
Oh, das war für mich, ich habe gar nichts mitgekriegt im Grunde genommen davon. Ich war 8 Jahre, 9 Jahre alt und meine Eltern und Großeltern, wir haben ein Haus gehabt, wir lebten zusammen dort alle und hatten ein Fuhrunternehmen und wie das so ist im Osten, da gab es keine Ersatzteile. Ich mache das so in Kurzform, ja. Da gab es keine Ersatzteile, die man für die Maschinen brauchte. Und die haben wir sich im Westen besorgt. Ne? Und das war verboten. Und dann irgendwann eines Tages kam jemand vom Amt, den wir gut kannten, und sagt zu uns: Ihr müsst gehen, weil morgen werden eure Männer verhaftet. Ihr habt illegale Sachen gemacht. Ihr habt euch Material besorgt, was nicht erlaubt ist im Osten. Und dann haben wir die Sachen gepackt. Von heute auf morgen zwei Aktentaschen und ein paar Klamotten, die wir getragen haben, und sind mit der S-Bahn nach Berlin gefahren, nach West-Berlin. Aber das war nicht so einfach. Dort hat man uns, die Volkspolizei, hat uns aus der S-Bahn rausgeholt. Aber
Aber es war
eben,
ja noch keine Mauer, ne? Es war,
nein, nein, es war noch keine
da
Mauer.
wäre es ja fast unmöglich gewesen, ne?
Wahrscheinlich, ja, da hätte man ein bisschen Tunnel graben, ne?
Jedenfalls
Ja.
nicht so einfach, ne?
Ja. Und dann sind wir dort. Haben die uns verhört? Mein Großvater und mein Vater, die hatten die Aktentaschen und Papiere, die haben sie nicht raus, die sind dann weiter über die Grenze rüber zu dem verabredeten Ort in West-Berlin. Und uns haben sie dann, ja, wir waren aber vorbereitet gedanklich und haben gesagt, wir wollen einen Bekannten besuchen. Und den haben wir dann auch besucht. Die haben uns hingebracht dort in die Stalinallee, bekannte Allee damals in Ost-Berlin, Neubauten. Und ja, dann hat der uns schwarz zu Fuß über die Grenze gebracht zu dem verabredeten Ort.
Das war trotzdem ein
Ja,
Abenteuer, nehme ich
es,
an.
für mich war das spannend, aber ich habe den Vermerk bekommen von meinen Eltern: Du sagst kein Wort, bist ganz ruhig. Was ich auch gemacht
Wie alt
habe.
warst du da zu dem
Neun,
Zeitpunkt?
acht Jahre, acht.
Ja,
Ja,
da
53, neun Jahre.
kriegt man schon einiges mit.
Ja,
Ja,
natürlich, ja.
ja und wie ging es dann im Westen weiter? Ihr hattet Verwandte da oder?
Nein, gar nicht. Meine Mutter hatte immer noch so im Kopf, sie möchte gern, wenn schon in Westen, dann ganz in Süden an den Bodensee.
Oh.
Woher sie das aufgeschnappt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Sie
Da hat sich ein bisschen Osten rumgesprochen, dass der Bodensee nicht schlecht
muss
ist.
schön sein, ja, genau.
Muss schön sein, ja.
Und dann begann das Ausfliegen aus damals mit der Luftbrücke Panamerican. Dann haben die Amerikaner, die haben uns ausgeflogen von West-Berlin nach Frankfurt. Und in Frankfurt Flüchtlingslager kurz, dann von Frankfurt nach Stuttgart, dort wieder Weinsberg. Das war die Burg Weibertreu. Da war in Weinsberg, hat man dann schon als Familie so ein kleines Häuschen bekommen, also ganz 4 mal 5 Meter. Ne? Da haben wir dann gewohnt, bis wir dann zugeteilt wurden in den Süden runter nach Ravensburg. Und in Ravensburg gab es die Militärkaserne von früher und da wurden wir wieder untergebracht. In einem Raum, ich sage mal 4 mal 8 Meter mit 6, 7 Stockbetten drin. Und da waren mehrere Familien untergebracht und wir auch. Ne? Und dort hat man dann nach Arbeit gesucht. Ja, meine Mutter hat einen Job bekommen bei Orion in Friedrichshafen damals. Das war ein Kaufhaus. Mein Großvater bei den Franzosen im Depot. Mein Vater bei MTU in der Werkzeugausgabe.
Das war so in den 60er Jahren, ne?
Das war dann, ja, das war so 55, 58 war das in der Richtung, mhm. Ja.
Ja. So eine Aufbruchsstimmung in Deutschland. Ne? Das bräuchten wir heute mal wieder.
Ja, wir wären ja geblieben, wenn sie uns nicht angezeigt hätten oder wollten. Ja? Ja. Wegen die Ossis damals, die Gemeinden, dass wir eben uns Material aus dem Westen besorgt haben, was nicht erlaubt war. Ja, ja. Ja? Und dann wären unsere Männer in den Knast gekommen und da hätte niemand was davon. Also Neuanfang, Neustart. Okay. Mein Vater schwer kriegsbeschädigt, so mit seiner Hand, ne, dann in Oberteuringen das erste Häuschen gemietet, also Wohnung gemietet bei einem Bauunternehmer, Föhringer. Mhm. Der ist hier allgemein bekannt, Föhringer gab es.
Ja, sag mir was.
Ja, ja, Straßenbau und Obst und Anlage und so weiter und so fort.
Und du bist hier zur Schule gegangen praktisch?
Bin dann in Oberteuringen erst in die Schule gegangen, dann in die Volksschule im alten Schulgebäude. Wir konnten dann als Kinder immer die Stunden, sind wir dann nebendran bei der Kirche, mussten wir die Glocke läuten, ne? Und ja. So. Ja, das war also wirklich also spannend, war toll. Sowas, ja. Ja. Ja, und dann hat man sich weiterentwickelt, ne? Und man hat gesagt, wir wollen dann, wenn wir schon die Leute da, wenn unsere Männer schon in Friedrichshafen arbeiten, gehen wir doch näher nach Friedrichshafen. Da hat mein Großvater eine Wohnung genommen in Friedrichshafen und wir haben auch eine Wohnung bekommen, ganz nah an der MTU. Ja, dran, nur 100 Meter vom Eingang entfernt, bei den Franzosenkasernen, die ehemaligen dort, da wo die Berufsschule war.
Gebaut, ja?
Ja, Schiffsmotoren auf jeden Fall. Und dort habe ich dann Werkzeugmacher gelernt später. Ne?
Werkzeugmacher?
Nach der Schule, nach der Grundschule. Ja. Grundschule gegangen, dort Sport gemacht.
Also Werkzeugmacher heißt ja, dass du sehr filigran, ja. Handwerklich,
ja.
Tätig bist.
Ja,
hat dir das jetzt
zumindest
in
war.
Hat mir geholfen irgendwie? Oder
ich habe zu spät angefangen mit Malen im Grunde genommen, weil da lässt dann diese Fingerfertigkeit schon wieder nach. Ne? Also, das war schon mal war interessant und die Prüfung
die
bestanden. Und ja.
Eine Station.
Ja. Und dann bin ich ins Zeichenbüro gegangen dort, weil ich wollte nicht im Betrieb und das ist alles so ölig und schmierig, das lag mir nicht. Okay. Bin ich ins Zeichenbüro gegangen und habe dort Ersatzteilkataloge gezeichnet von den Motoren, die V-Motoren, ja, in Perspektive und mit Zahnrädern und da gab es Schablonen extra dafür und das war sehr spannend und hat Spaß gemacht. Ja.
Und du hast gemerkt, dass du ein gewisses Talent hast zu zeichnen.
Ja, und das wollte ich also weiterführen unbedingt. Und dann hat man geschaut, wo kommt man am besten hin. Dann gab es die Bodensee-Kunstschule in Konstanz. Das war die Villa Prim am Yachthafen in Konstanz. Und da habe ich mich beworben. Und da hat man mich mit meinen Zeichnungen, die ich so gemacht hatte, hat man mich angenommen. Aber sie war relativ teuer. Und was bei uns noch immer noch schwer erschwinglich war.
Ach, du musstest das bezahlen.
Das war eine Privatschule, die mussten wir bezahlen, ne? Und privat bezahlen. Und dann, was aber gut war, dass man natürlich immer hin und her fahren konnte. Ich musste nicht irgendwo ein Zimmer nehmen, man musste dort leben und ja.
Wie bist du in Deutschland rübergekommen?
Mit der Fähre. Bodenseefähre. Und dann war noch jemand da, die haben wir kennengelernt. Das war eine vermögende junge Dame. Die hatten Carmen Gia gehabt. Und mit der sind wir dann morgens auf die Fähre nach Konstanz gefahren und abends wieder zurück. Ne?
Du hast gemerkt, dass du ein gewisses Talent hast zu zeichnen. Ja. Wie kam es denn zu der Werbeagentur? Du bist ja dann irgendwann in die Werbung eingestiegen.
Ja, das war dann, nachdem ich 4 Semester dort auf der Schule war, habe ich gesagt zu meinen Eltern, ich kann nichts mehr lernen dort. Warum soll ich euch auf der Tasche liegen? Ich versuche mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich einen Flyer gemacht, wie das damals so üblich war. Ich habe den drucken lassen, habe den rumgeschickt hier in der Gegend zu verschiedenen Firmen. Und man glaubt es nicht, ich habe dann Anfragen bekommen und bin dann zu den Leuten hingefahren. Und das war natürlich interessant und spannend. Man hat sich damals auch gekleidet wie ein Grafikdesigner. Samtsakko, Rüschenhemd, lange Haare.
In welchem Jahr sind wir da ungefähr?
Da sind wir dann, also 44 war 21, 65. Ah, ja. 1965, ja.
Ging der Rock'n'Roll los.
Ja. Genau, ja, ja.
Elvis-Locke.
Ja. Ja. Und da saß man dann bei den Firmenchefs. Da gab es nicht den Prokuristen, der das gemacht hat, sondern da gab es die Chefs, die haben das selber entschieden. und habe dann denen was von Werbung erzählt. Ne? Ja, das ging ganz gut. Ich habe mich dann etabliert. Ich habe Aufträge bekommen. Feinwerktechnik Schleicher in Markdorf. Die haben so Aktenvernichtung und Ballenpressen gemacht. Und dann Gardinia Vorhangschienenfabrik in Isny. Und dann, was war noch? Dornier kam dann später dazu mit Messestände. Und so habe ich so viel zu tun gehabt, dass ich wirklich von morgens früh bis nachts um 11 gearbeitet habe. Ne?
Du warst immer noch Angestellter zu dem Zeitpunkt?
Nein, ich war dann schon selbstständig. Ja, mein erstes Auto war damals dann, den habe ich gesehen, beim Autohaus Hof, Reparaturwerkstatt in Friedrichshafen. Das war ein Opel Admiral.
Wow.
Ja.
Das war schon die damalige Zeit ziemlich
gelb, riesiges Auto, ein, ne? Ja, Opel Admiral. Und den, ich weiß nicht, was der gekostet hat. War günstig gebraucht, ich glaube 2.000 oder 3.000 D-Mark. Ne? Den habe ich mir gekauft. Ne? Mhm. Es war dann am Anfang ein bisschen kritisch, wenn ich dann auf den Hof gefahren bin von den Kunden, dass ich dann mit dem Opel Admiral schon ankam. Ne? Ja, ja. Aber das zeigt ja auch, dass man Erfolg hat, ne? Irgendwo. Ja. Ne? Ja, naja. Und dann hatte ich noch einen Kunden, der hat für die Insel Mainau Werbung gemacht. Das war ein Journalist und für den habe ich auch gearbeitet und für die Insel Mainau dann auch gearbeitet. Es war also wirklich spannend und hat Spaß gemacht. Ja.
Du hast eine ganze Menge Mitarbeiter nachher.
Dann hat sich das, ich kann ja nicht alles alleine machen. Ich musste dann aufstocken und erst haben wir dann noch durch meine erste Frau hatten wir einen Reitstall in Heppach. Da habe ich dann in der unteren Etage meine Agentur drin gehabt mit zwei Mitarbeitern. Und dann wurde das mehr und dann ging das auch auseinander und dann sind wir nach Tettnang gekommen, hier ganz grob und schnell und da hatte ich dann dieses Fitnessstudio, hat oben die Wohnung und ganz oben und die Agentur mit 5 Mitarbeitern. Es war also dann interessant.
Apropos Reiten, ich habe mitbekommen, dass du auch Springreiter warst.
Ja.
Hast du das von deiner Frau damals gelernt?
Ja, oder? Meine Frau war Dressurreiterin und nachdem wir uns kennengelernt haben, habe ich dann gesagt, Reiten, das ist ein toller Sport. Ne? Mhm. Und wir hatten dann einen Bekannten, der so Pferdeverkäufer war und habe ich mir ein Pferd gekauft, das war Rocco. Rocco. Rocco war, wie sein Name klingt, sehr, sehr feurig.
Oh.
Der hatte mich also alleine, hat mich alleine über die Hindernisse getragen, sozusagen. Nur wenn er mal gestoppt hat und ich nicht aufgepasst habe, dann flog ich übers Hindernis und Rocco stand auf der anderen Seite.
Das muss ja die Zeit jetzt gewesen sein, wo du plötzlich die Wahnsinnsidee hattest, die schöne Bodenseeregion zu verlassen und in die Öde und Wildnis nach Kanada zu gehen.
Da hatte ich dann einen Kunden aus Hamburg, der hat gesagt, du siehst ja aus wie 60 mit 40. So geht's ja nicht, ne? Komm mal rüber nach Kanada, ne? Und da habe ich was für dich.
Der hat dich mitgenommen?
Der hat mich mitgenommen, hat mir was gezeigt. Und nach einer Woche bin ich zurückgekommen, wie gesagt, mit 500.000 Quadratmeter Land, Halbinsel im Atlantik bei Lunenburg, gekauft mit 2 Kilometer Wasserfront. Konnte man sich am Bodensee niemals leisten, schon damals nicht.
Aber ne? Zu bezahlbaren Preisen
nämlich. Ja.
Ne? Was hat das gekostet, so bei Daumen?
Das waren, glaube ich, um die 300.000 D-Mark oder Dollar, ich weiß nicht mehr genau sowas.
Zwei Kilometer
Wasserfront, ja.
Also kann man schon sagen,
ja.
Günstig.
Ja, nachdem wir dann auch Kontakt...
Ich würde sagen, günstig.
Günstig, ja. Nachdem wir dann Kontakt gehabt haben mit den Kanadiern drüben und haben wir gesagt, okay, wir haben das Land gekauft, ihr sollt die Arbeit haben.
Das war dann deine zweite Frau, die mitgegangen ist.
Das war dann meine zweite Frau, ja. Ja. Und aber legen wir nicht mal so den Schwerpunkt auf die Frauen, legen wir auf die Arbeit.
Was ist denn da gewesen, dass du plötzlich angefangen hast zu malen? Das war ja vorher gar nicht irgendwo abzusehen, ne?
Beeinflusst eben durch diese Leute, die kamen und ich habe gesagt, ich probiere es. Meine Frau sagte, mach doch mal was. Unsere Wände sind leer im Haus, du kannst es doch. Ich sagte, ich kann das nicht.
Siehst du, wie wichtig eine Frau sein kann? Ne?
Ja, ja. Ja.
Hätte sie dir das nicht gesagt, weiß gar nicht, ob du das zu machen.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, siehst du.
Und dann waren sie zum Einkaufen und in der Stadt, in Halifax, 2 Stunden weg oder 3 Stunden. Und ich habe dann gemalt, so groß, einen Blumenstrauß abstrakt. Den wollte ich ihr dann schenken. Ne? Ich habe Blumen gemalt, abstrakt, richtig einen Blumenstrauß. Und dann kam sie da und gesagt, das sieht doch ganz gut aus. Ne? Gefällt mir. Ja. Und das war dann so der Impuls, jetzt mache ich weiter. Ja. Und
wie,
ja,
wie heißt der Ort? Das ist direkt am Meer, Nova?
Nova Scotia ist, ja, ist die Provinz. Ja. Halifax ist die Hauptstadt, nicht weit weg. Mhm. Und Terence Bay, das war der Ort der Fischer, das Fischerdorf. Mhm. Ein Fischerdorf mit ein paar hundert Fischer, die dann ja unsere Freunde geworden sind. Und das war also wirklich toll. Und,
wie hat sich ja, das jetzt weiterentwickelt?
Ja, dann sind wir wieder, wie gesagt, wir sind dann ein paar Mal rübergeflogen immer wieder und sind dann zurückgekommen hier, haben hier auf, sind hier auf Messen gegangen, haben die Grundstücke verkauft, die wir immer neu dazugekauft hatten. Also nicht nur das eine, was wir da am Anfang war, sondern es wurden dann mehr, mehr und mehr. Wahnsinn. Inseln, Halbinseln.
An wen habt ihr das verkauft? An Deutsche oder
an Deutsche? Ich habe dann Messe gemacht in München, in Basel, in Zürich, in Hamburg.
Also nicht nur
in
Deutsch,
Stuttgart,
auch Schweizer, ja, und
Schweizer kamen natürlich, ja, sehr viele sogar.
Wie muss man sich das vorstellen? Du bist Maler geworden, hast nebenbei noch gemalt und hast hauptsächlich Grundstücke verkauft. Wie hat sich denn das so weiterentwickelt?
Ja, in Halifax zum Beispiel hatte ich dann, habe ich ja durch den Herrn Vladi, der Hamburger ist und dort sein Büro gehabt hat, habe ich in der Nähe von der Bank of Nova Scotia, eine große Bank ist das, Bank of Montreal auch, also ein Riesengebäude mitten in der Stadt, Hochhäuser, habe ich in der unteren Etage habe ich dann einen Raum gemietet, der relativ günstig war, und da habe ich eine Galerie eröffnet und habe dann die ersten Ausstellungen dort gemacht.
Und wie kam das an?
Sehr gut. Wir haben dann auch in der Bank eine Ausstellung gemacht mit einem Quartett, einem deutschen Quartett, was der Herr Vladi rübergebracht hat. Die haben da Musik gemacht dazu und dann innen drin die Bankgebäude wirklich historisch mit Galerie wie in einer Kathedrale, ne? Und unten waren die Bilder und die Musik und die Leute standen drumherum. War also ganz fantastisch, ne?
Hat sich deine Malerei denn irgendwie ein bisschen spezifiziert auf irgendeine Orientierung hin oder allgemein? Bist du allgemein geblieben?
Nein, ich habe immer nur mir Gedanken gemacht über Gegensätze, Spannungsverhältnisse, also ruhige Flächen gegen starke, schwingende Bewegungen, um so einen Gegensatz zu schaffen. Und das hat sich dann hier weiterentwickelt, natürlich durch mehr Perfektion.
Du malst eigentlich aus deinem Innersten heraus. Du kriegst die Impulse, die sind in dir.
Durch mein Leben.
Ja, durch dein Leben, ja, durch die Begegnungen, durch die Menschen, ja, durch die Ereignisse, die du in deinem Leben hast. Und du hast ja interessanterweise dich gar nicht auf irgendeinen Untergrund festgelegt, sondern du malst eigentlich auf alles, ja? Auf Glas, auf Aluminium, auf Karton, ja, Holz. Also es gibt, glaube ich, keinen Untergrund, den du nicht malen würdest. Warum?
Angefangen habe ich auf Leinwand, wie man das normal macht. Öl auf Leinwand. Und das hat auch riesen Spaß gemacht. Ich habe viel Öl auf Leinwand gemacht. Und dann sind aber Dinge passiert, wie zum Beispiel, dann habe ich mal gesagt, was kann ich sonst noch für Materialien nehmen? Hinter Acrylglas oder Glanzpapier. Die Rückseite von Glanzpapier ist matt. Und da habe ich zuerst drauf gezeichnet. Und dann ist mir ein bisschen Tusche auf Glanzpapier auch gegangen. Und habe ich gemerkt, das kannst du ja verwischen und kannst darauf arbeiten. Und dann habe ich auf Glanzpapier gemacht. Das sind dann diese Geschichten hier. Ja. Und was dazu kam noch dann mit dieser Tusche, die ja flüssig ist, muss man also waagrecht arbeiten, also nicht auf der Staffelei, damit sie nicht sonst wohin läuft, ne, außer man will's. Und dann ist die Tusche auch auf ein Aluminium-Lineal gefallen. Am nächsten Tag wollte ich es wegwischen, dann ging die Tusche nicht mehr weg von diesem glatten Aluminium. Ja, okay. Und dann bin ich zu meinem Siebdrucker gegangen und habe gesagt, ich brauche Aluplatten, gibt's sowas? Mhm. Der Zinser in Friedrichshafen ist auch eine bekannte Persönlichkeit mit Autobeschriftungen und Messebau und was weiß ich alles. Ne?
Was malst du heute mit Acryl mehr oder?
Na, also malen, doch, ne? Doch, mit, ich male dann auch Öl, ging dann, also da habe ich dieses...
Das geht auf Aluminium, Öl?
Nein, geht alles, nur dort könnte es abblättern. Ja. Aber Öl auf Hinterglas, hinter Acrylglas geht fantastisch.
Ja. Also mein Eindruck von deinen Bildern ist so, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie mächtig, es sagt etwas. Es ist nicht so, dass man da einfach drüber hinweg guckt, sondern jedes Bild hat irgendeine Aussagekraft. Es berührt einen. Und du hast ja auch ab und zu angefangen, in den Bildern gegenständlich zu werden. Du hast also so Personen mit eingebaut. Ja. Aber es ist nicht so, als wenn es komplett fertig ist, sondern es lässt immer noch Spielräume.
Der Betrachter oder der Interessent oder der Käufer, der soll selber noch ein bisschen dran denken, mitarbeiten, gedanklich.
Jetzt bist du in der Wildnis Kanada, hast dir gewissen Namen gemacht, hast internationale Kunden sogar gefunden und dann bist du plötzlich in Tettnang. Wie geht das?
Die Nähe zu meiner Mutter, die immer noch gelebt hat, aber dann eben, wie gesagt, alleine, weil der Vater gestorben war, Mutter natürlich im gewissen Alter, wo es auch nicht mehr so ging, Pflegesituation, wir mussten die Mutter pflegen, sie war im Pflegeheim, ich bin mit ihr einkaufen gegangen, damals noch alles und hab sie betreut mit, ne? Und bis dann die Demenz kam und sie ist dann 101 geworden. Ja?
101.
Und ja.
Das ist ja noch ein paar Jahre vor dir.
Ja, ja, 82, aber ich merke es jetzt schon.
102, du musst 102 werden.
Lieber nicht.